Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Ivan und Franziska Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn und hier im Podcast treffen Daniela Egger und ich uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Philipp, lieber Amerika oder lieber Terra Incognita?
Terra Incognita.
Heute habe ich das große Vergnügen, gemeinsam mit Dr. Philipp Schöbi über einen ganz besonderen Taufschein zu reden, nämlich über den Taufschein Amerikas. Herzlich willkommen, Philipp.
Hallo.
Philipp, du bist Doktor der Mathematik und nicht nur mit einer großen Neugier auf und Liebe zur Literatur ausgestattet, sondern auch mit einem wirklich unfassbaren Forschergeist, der immer wieder Erstaunliches aus der Geschichte zutage fördert. Die Zuhörerinnen, die uns schon länger zuhören, kennen dich bereits von 3 Folgen, in denen du uns erzählt hast, wie die Stadt Feldkirch hier in Vorarlberg verbunden ist, zum Beispiel mit dem Humanisten Rheticus, mit dem Autor Sir Arthur Conan Doyle, dem literarischen Vater von Sherlock Holmes, sowie mit dem renommierten irischen Schriftsteller James Joyce. Heute hast du wieder eine ganz besondere Geschichte mitgebracht, die streng genommen keinen wirklichen literarischen Bezug hat, aber die ist so unfassbar spannend, dass sie unbedingt hier in der Radetzkystraße 1 von dir erzählt werden soll. Sie ist ein Seefahrerabenteuer, ein historisch-biografischer Krimi und gleichzeitig auch ein wissenschaftliches Geografie-Sachbuch. Und die 2 Protagonisten dieser Geschichte sind der einst an der Stella Matutina in Feldkirch tätige Pater Josef Fischer, den wahrscheinlich kaum jemand kennt. Und der 2. Protagonist ist der Kontinent Amerika, der natürlich in aller Munde ist, auch aufgrund, weil sich sein Entdeckungsmythos immer wieder vielfach in Literatur und Film erzählt hat und erzählt. Dabei ist aber die Entdeckungsgeschichte Amerikas nicht nur über Christoph Kolumbus zu erzählen. Und vor allem die Namensgebung des Kontinents führt uns an ganz vielen spannenden historischen Persönlichkeiten vorbei. Ich möchte aber mit dir ganz von vorne anfangen. Warum handelt es sich bei der Entdeckung Amerikas 1492 durch Christoph Kolumbus im Grunde eigentlich um eine Wiederentdeckung?
Ja, man weiß seit etlicher Zeit, also sicher aus dem 19. Jahrhundert, dass bereits die Normannen bereits spätestens im 11. Jahrhundert amerikanischen Boden betreten haben. Und wie gesagt, der Forschung war das bekannt. Und in dem Sinn handelt es sich sicher um eine Wiederentdeckung nicht um eine Entdeckung Amerikas durch die Europäer, muss man sagen.
Aber wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, dass Christoph Kolumbus gar nicht verstanden hat, dass er eigentlich die neue Welt entdeckt hat, sondern dass er meinte, er sei auf einem kurzen Seeweg nach Indien gelangt?
Es ist so, dass bereits im Jahre 1410 hat der Bischof Pierre Dely ein Buch verfasst mit dem Titel Imago Mundi, also Weltbild oder Beschreibung der Welt, in dem er die Ausdehnung der eurasischen Landmasse als 215 Grad, also die westlich-östliche Ausdehnung als 225 Grad kalkulierte. Dabei ist sie in Wahrheit nur 130 Grad. Das heißt, der Weg, um auf die andere Seite in westliche Richtung nach Indien oder Japan zu kommen, wurde dabei völlig unterschätzt, weil eben diese in östliche Richtung gemessene Ausdehnung zu groß angenommen wurde. Und dieses Buch, das Pierre Dely herausgegeben hat, wurde 1483 nachgedruckt und ein Exemplar dieses Buches hat dann der genuesische Seefahrer Christoph Kolumbus in die Hände bekommen und hat dann aufgrund dieser Maße, die da angegeben wurden, eben gedacht, dass es viel näher ist in westliche Richtung nach Indien oder Japan zu kommen, als es tatsächlich ist. Obwohl eigentlich zu jener Zeit die Forschung schon weiter war und schon genaueres wusste über die Ausdehnung der eurasischen Landmasse, aber er hat sich einfach an dieses Buch gehalten und hat dann eben diesen Weg unternommen in westliche Richtung 1492 und war dann eben der Überzeugung, dass er jetzt auf Indien gestoßen sei. Und deshalb hat er diese Einwohner, auf die er getroffen ist, auch Indianer genannt.
Aber dann bleibt ja spannend, weil der Irrtum wurde ja dann bei Zeiten aufgedeckt und trotzdem bleibt es ja dann spannend, dass Amerika seinen Namen Amerika bekommen hat und nicht nach Christoph Kolumbus benannt wurde. Wo liegt da der Ursprung?
Also Christoph Kolumbus hat bis an sein Lebensende geglaubt, dass er Indien entdeckt hätte. Also er hat nie den Anspruch gestellt, einen neuen Kontinent entdeckt zu haben. Aber später gab es Seefahrten von den Spaniern und den Portugiesen. Und auf einer dieser Seefahrten oder auf mehreren dieser Seefahrten war auch ein florentinischer Seefahrer namens Amerigo Vespucci dabei. Und er hat als erster, und das muss man einfach anerkennen, er hat als erster öffentlich bekannt, dass es sich hier um einen neuen Kontinent handelt und nicht eben um Indien oder Japan oder weiß Gott was. Und das hat er sehr in sehr toller Form beschrieben in einer Schrift. Zuerst hat er einen Brief geschrieben einem Freund aus den Medici, aus der Medici-Familie. Und dieser Brief über seine Seereise, oder eigentlich waren es zwei Briefe, und im zweiten Brief hat er dann erstmals eben von einer neuen Welt gesprochen. Und dieser zweite Brief wurde dann publiziert, als eben eine, also quasi die neue Welt, der Mundus Novus, und hat sofort einen fulminanten verlegerischen Erfolg erzielt. Er wurde gleich einmal in mehrere Sprachen, in europäische Sprachen übersetzt und wurde dann sogar als wissenschaftliches Werk gehandelt und wurde zur Pflichtlektüre für die kosmografisch interessierte Leserschaft. Und aufgrund dieses Werks hat dann wurde es allgemein bekannt, dass man tatsächlich auf einen neuen Kontinent gestoßen war.
Ich glaube, was die Informationslage damals vielleicht nicht unbedingt einfacher gemacht hat, war, dass Amerigo Vespucci auch ein erfinderischer Erzähler war. Wie glaubwürdig ist diese historische Figur?
Ja, da muss man tatsächlich sagen, er hat einige Male völlig übertrieben in seinen Schilderungen. Er hat sich und seine Rolle bei diesen Seereisen auch übertrieben dargestellt, also seine Bedeutung bei diesen Seereisen. Aber er hatte auch die Fähigkeit, die Leute mit seinen Erzählungen zu fesseln. Das muss man auch ihm zugestehen. Und das hat dann eben ausgemacht, dass dieser Reisebericht eine so unglaubliche Verbreitung gefunden hat und dass das allgemein bekannt wurde, dass man einen neuen Kontinent gefunden hat.
Wir haben jetzt also Christoph Kolumbus, der vermeintlich Indien entdeckt hat oder den Seeweg nach Indien. Wir haben Amerigo Vespucci, der eben erkannt hat, es handelt sich um einen neuen Kontinent und das aufgrund seiner Talente und Begabung auch tatsächlich enorm in die Breite streuen konnte. Und jetzt betreten zwei weitere Figuren diese Bühne dieses unglaublichen Stücks der Weltgeschichte, nämlich der deutsche Kartograf Martin Waldseemüller und sein Studienfreund und Arbeitskollege Matthias Ringmann. Die haben beide Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts gelebt und spielen jetzt nochmal eine ganz besondere Rolle in der Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast.
Ja, merkwürdigerweise kehren wir hier wieder zurück in das kleine französische Örtchen Saint-Dié, wo Bischof Delli früher eben seine Schrift Imago Mundi verfasst hatte. Und in diesem Örtchen hat der Herzog René II., Herrscher über Lothringen damals, eine zusammen mit seinem Kanonikus und Buchdrucker Gauthier Lüth, auch Hofkaplan und Sekretär, hat eine gelehrte Gesellschaft gegründet mit dem Namen Gymnasium Vosagiense, die vornehmlich zum Ziel hatte, gute wissenschaftliche Bücher in Umlauf zu bringen. Und in dieser Gesellschaft waren eben insbesondere der Kartograf Martin Waldseemüller und der Philologe Matthias Ringmann. Nun, unter dem Eindruck der neuen Entdeckungen in Übersee strebte man insbesondere eine Aktualisierung der von Claudius Ptolemäus 150 nach Christus verfassten Schrift Geographia an. Das war eine umfassende Darstellung der bekannten Welt des 2. Jahrhunderts, das auch damals immer noch, obwohl schon 1300 Jahre vergangen war, als das wegweisende Werk galt in der Kartografie. Aber jetzt wusste man, es gibt noch mehr, als was Ptolemäus beschrieben hatte. Und deshalb ist man das angegangen, die Welt, eine Weltkarte zu erstellen, wo diese neu entdeckten Gebiete eben mit einbezogen wurden. Und eben Martin Waldseemüller und sein Kollege Matthias Ringmann, die glaubten tatsächlich, dass aufgrund dieser Schrift von Amerigo Vespucci, sie glaubten tatsächlich, dass Vespucci die neue Welt entdeckt hätte. Und so hat dann 1507 Martin Waldseemüller eine grandiose neue Weltkarte gemacht, ein unglaubliches Ding von über 3 Quadratmetern Größe, bestehend aus 12 Holzschnittblättern, also 4, 4, 4 je übereinander gelegt, und ein Werk, das von überragender Qualität war und das neue Maßstäbe setzte in der Kartografie. Und von diesem Werk, von dieser Karte, wurden damals 1000 Exemplare gedruckt. Und gleichen Tags, wie diese Karte erschien, am 25. April 1507, erschien auch eine Begleitschrift, Kosmographia Introductio, von Matthias Ringmann. Nun, auf dieser Karte haben die beiden Wissenschaftler eben erstmals auf dem südlichen Teil des neuen Kontinents den Namen Amerika angebracht, eben nach Amerigo Vespucci. Und wer mit dieser Namensgebung allerdings absolut nichts zu tun hatte, weder davon wusste und sie schon gar nicht billigte, war der später irrtümlich als Fälscher, Scharlatan, Lügner und Betrüger gescholtene Namenspatron Amerigo Vespucci. Der Kontinent kam zu diesem Namen, zu seinem Namen, ohne dass er davon etwas wusste.
damit war der Name Amerika geboren für den neuen Kontinent. Und deshalb bezeichnet man diese Weltkarte auch als Taufschein Amerikas, weil der Name zum ersten Mal aufscheint. Und jetzt hast du eben schon gesagt, es wurden damals 1000 Exemplare angefertigt, was ja für die damalige Zeit eine unglaublich abstrus hohe Anzahl war. Das heißt aber auch, diese Karte hat sich enorm verbreitet in dieser hohen Auflage. Und dann passiert etwas, was man eigentlich nicht, also was ich mir nicht erklären kann und du wahrscheinlich schon. Diese Karte verschwindet. Die ist wie vom Erdboden verschluckt und sie taucht ganze 380 Jahre nicht mehr auf. Wie konnte das passieren?
Also zunächst möchte ich noch sagen, dass diese Karte zum Beispiel die pazifische Küste so stimmig darstellte, dass man bis heute nicht weiß, wie das möglich war, weil man den Pazifik damals eigentlich offiziell noch gar nicht entdeckt hatte, nämlich erst 13 Jahre später durch Magellan entdeckt wurde. Ja, und diese Karte, über 3 Quadratmeter Fläche, bestehend aus 12 Teilen, die war dann natürlich irgendwann überholt, weil man hat noch weitere Inseln festgestellt, man hat die Konturen des neuen Kontinents genauer festgestellt, man hat Australien zusätzlich entdeckt und irgendwann wurde die Karte als solche einfach obsolet und ja, es gab mittlerweile auch genauere Karten, was die Konturen des Kontinents anbelangte. Ja, und so hat man sie halt ersetzt durch andere Karten. Und dann muss man auch bedenken, diese Karte bestehend aus 12 Teilen, die hat man zusammengeklebt und aufgehängt und irgendwann fielen diese Karten wahrscheinlich auseinander und man hat sie sicher nicht mehr geflickt, weil es ja inzwischen bessere Karten gab oder einfach Karten, wo gewisse Dinge genauer oder zusätzlich dazugekommen waren. Ja, und so hat man diese Karte dann kaum 50 Jahre später praktisch vergessen und sie ging tatsächlich verloren.
Spannenderweise ist ja auch noch zu erwähnen, dass Martin Waldseemüller, also der eigentliche Verfasser dieser Karte, selbst mit der Karte sehr unglücklich war.
Ja, Martin Waldseemüller hat sehr bald entdeckt, dass die Bezeichnung Amerika eben falsch ist und dass ganz sicher Christoph Kolumbus vorher diesen Kontinent entdeckt hatte. Und er verwendete deshalb in seinen späteren Karten, auch bedeutenden Karten, nie mehr diesen Namen Amerika. Aber es war schon zu spät, denn seine Karte, seine große Waldseemüller-Karte hatte derart Verbreitung gefunden und auch Kopien wurden schon hergestellt und Teilkopien davon, dass dieser Name einfach nicht mehr auszumerzen war.
Jetzt haben wir Christoph Kolumbus, wir haben Amerigo Vespucci, wir haben Matthias Waldseemüller, Martin Waldseemüller und Matthias Ringmann. Wir haben eine Karte, die ein enormer Erfolg ist im 16. Jahrhundert, die dann aber auf einmal sich über Jahre hinweg dann vom Erdboden verschlucken lässt, die 380 Jahre versteckt bleibt, zur meistgesuchten Karte der Welt wird und dann kommt jetzt Pater Josef Fischer auf die Bühne.
Ja, man glaubte tatsächlich im 19. Jahrhundert, dass es diese Karte nicht mehr gibt. Es gab sogar bedeutende Wissenschaftler, die daran zweifelten, ob die Karte überhaupt je existiert hatte, obwohl sie so genau in dieser Begleitschrift, die erhalten geblieben war, beschrieben wurde. Aber man fand einfach kein Exemplar mehr. Und dann hat sich eben dieser Pater Josef Fischer von der Stella Matutina in Feldkirch hat sich mit den Entdeckungen der Normannen in Amerika genauer befasst, wissenschaftlich befasst und hat insbesondere alte Grönlandkarten gesucht. Und bei dieser Suche stieß er dann im Schloss Wolfegg im süddeutschen Raum tatsächlich erstens auf eine ganz bedeutende Ptolemäus-Handschrift, die heute als die Wolfegger Handschrift bezeichnet wird, und eben auf ein Exemplar dieser Karte. Aber dass diese Karte überhaupt überlebt hatte, hatte einen besonderen Grund, nämlich der damals berühmteste, also im 16. Jahrhundert berühmteste Mathematiker, der Johannes Schöner aus Nürnberg, dem übrigens Rheticus seinen ersten Bericht über die heliozentrische Lehre gewidmet hatte, seine Narratio Prima, der hatte bereits 1517 die Idee, dieses Werk von Anfang an zu binden, also diese 12 Blätter einmal zu falten und in einem großen Folioband zu binden. Und er hat dieses Buch, diesen Sammelband, bereits damals mit dem Ex Libris für die Nachwelt bezeichnet. Also er hatte die Weitsicht, dass diese Karte irgendwann verschwinden wird. Und sie war dann tatsächlich 380 Jahre in einem Dornröschenschlaf, bis eben dieser Erwecker, der Pater Fischer, sie entdeckt hat.
Und das war schlichtweg ein Zufallsfund. Hat der Pater Josef Fischer denn sofort verstanden, was er da in den Händen hat?
Ja, das hat er tatsächlich sofort verstanden. Aber dass diese Karte auf Wolfegg gelandet war, war nicht einmal wegen dieser Karte in diesem Sammelband, sondern weil in diesem Sammelband noch zwei Drucke von Dürer, die ersten gedruckten Sternkarten überhaupt, auch enthalten waren. Und diese Sternkarten von Dürer waren tatsächlich verzeichnet auf Schloss Wolfegg in verschiedenen Verzeichnissen. Aber die eigentlich noch viel bedeutendere Karte von Waldseemüller war nicht verzeichnet und die war quasi nur Beifang in diesem Band.
Ja, ein sehr prominenter Beifang. Wie hat denn die Welt und wie hat vor allen Dingen Amerika auf diesen Sensationsfund damals reagiert?
Nun, zum ersten Mal öffentlich darüber berichtet wurde am 1. Oktober 1901. Gefunden wurde sie am 17. Juli 1901 und dann eben im Oktober 1901 in der Kölnischen Volkszeitung wurde zum ersten Mal darüber berichtet, und das ging dann wie ein Lauffeuer um die ganze Welt. Also jede Zeitung auf der ganzen Welt, die etwas auf sich hielt, hat berichtet, dass man diese längst verschollene Karte nun endlich gefunden hätte.
Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sogar Theodore Roosevelt Pater Fischer geantwortet.
Ja, man hat 1903 diese Karte als Faksimile herausgegeben und Pater Fischer hat dem Präsident der USA, Roosevelt, ein Exemplar dieses Faksimile geschickt. Und Roosevelt hat sich dann in einem handschriftlichen Brief bei Pater Fischer bedankt.
Und Philipp, wo befindet sich die Karte heute und ist die mit einem Wert bezifferbar?
Also die Karte versuchte man damals, als sie gefunden wurde, etwa 1903 so, versuchte man sie zu verkaufen, aber der Preis, der gefordert war noch zu hoch, als dass sie verkauft wurde. Und später kam die Karte unter Schutz in Deutschland, dass man sie gar nicht mehr ausführen darf. Aber 100 Jahre nach dem Fund hat die deutsche Regierung tatsächlich ermöglicht, dass die Karte nach Amerika kam, und zwar für 10 Millionen Dollar. Und das ist ein Preis, der nicht annähernd für irgendein anderes Kartenwerk je bezahlt wurde. Und die Karte ist heute in der größten Kartensammlung der Welt, in der Library of Congress in Washington D.C. Und sie ist dort auch quasi das Kronjuwel dieser größten Kartensammlung.
Philipp, wenn wir noch einmal zu Pater Josef Fischer blicken, was hat denn dieser sensationelle Fund für ihn und seine Biografie bedeutet?
Pater Fischer hat ja vor allem sich mit dieser Geschichte der Entdeckung der Normannen beschäftigt. Und dieser Fund oder diese Funde auf Schloss Wolfegg haben quasi den Abschluss gegeben für diese Untersuchungen. Und er wurde dann tatsächlich auch zum weltweit bedeutendsten Ptolemäus-Forscher. Und bei dieser Suche nach Werken von Ptolemäus hat ihm insbesondere in Italien ein Bibliothekar namens Achille Ratti sehr geholfen. Ein lebenslanger Freund von ihm, der später 1922 zum Papst gewählt wurde und sein Freund blieb bis zu seinem Tod 1939. Achille Ratti hat übrigens wiederholt Feldkirch und seinen Freund Josef Fischer besucht in der Stella Matutina und von hier aus haben sie auch verschiedene Reisen gemacht in die Umgebung.
Eine unglaublich faszinierende Geschichte, Philipp. Ich bin so dankbar, dass du heute hier bist und uns das erzählt hast. Für all die, die diese Geschichte noch mal sehr viel detaillierter nachlesen möchten, den legen wir Montfort, die Zeitschrift für Geschichte Vorarlbergs, erschienen im Studienverlag, ans Herz. Denn in dem zweiten Band des 74. Jahrgangs ist ein wirklich so umfassend recherchierter und super spannend geschriebener Artikel über die Wiederentdeckung dieses Taufscheins Amerika erschienen. Die Angaben dazu findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Philipp, ich danke dir für deinen Besuch heute in der Radetzkystraße 1.
Gern geschehen.
Radetzkystraße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.